Ich würde sagen, religiöse Fragen sind ganz menschliche Fragen. Fragen nach dem ganzen, unendlichen, unbedingten. Also Fragen nach dem Leben, nach dem eigenen Leben zum Beispiel. Was soll das Ganze eigentlich?
Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit PhD-Kandidatinnen oder Postdocs über ihre Promotionen in den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte euch hier Wissenschaft näher bringen und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen Sie dazu? Was inspiriert Sie? Und was haben Sie auf Ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jeder von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat und auch, dass ich euch damit auf neue Gedanken bringen kann. Okay, dann nehmen wir jetzt auf.
Schön.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des PH-Podcast. Heute sitzt vor mir der fabelhafte Julian Christopher Marx. Julian, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Eva. Ich freue mich, hier zu sein.
Erstmal, wie war deine Woche?
Also die Woche war schon mal sehr kalt. Irgendwie immer um die 0 Grad. Und ansonsten war sie ziemlich anstrengend, weil ich hatte jetzt die zweite Sitzungswoche in Folge im Deutschen Bundestag. Und Sitzungswochen sind immer sehr anstrengend.
Ich würde sagen, wir machen einen soften Einstieg. Ich habe so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Einfach
Ui, toll.
Nicht nachdenken, einfach aus dem Bauch heraus, damit wir einen kurzen Eindruck von dir haben. Telefonieren oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Twitter oder Instagram?
Instagram.
Westen oder Osten?
Boah, das ist schwer. Westen.
Du bist so eine schöne Mischung aus Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Theologe. Du hast auch Philosophie studiert. Also du hast irgendwie, bist du eine sehr, sehr multidisziplinär unterwegs gewesen. Und genau darum soll es auch heute gehen. Wir wollen das irgendwie so ein bisschen zusammenkriegen. Beziehungsweise du wolltest das in deiner Promotion, also in deiner Doktorarbeit. Du bist nämlich in der DDR geboren, in Thüringen. Und warst, als der Mauerfall kam, 2 Jahre alt. Und in der DDR herrschte ja so eine Art antichristliche Politik. Man wollte irgendwie weg von der Tradition, von der Religion hin zur Natur. Also die Religion wurde nach und nach so als unbrauchbar angesehen und sollte abgeschafft werden. Und auch so global gesehen war die DDR einer der wenigen Orte eigentlich, wo Religion wenig oder keine Rolle mehr spielen sollte. Kann man vielleicht das so sagen?
Vielleicht der ganze Ostblock.
Ja, okay. Ja, stimmt, genau, ja. Deine Familie waren aber so ein bisschen Systemgegner, kann man sagen. Die waren nämlich evangelisch und haben das auch beibehalten und sind dann auch nach dem Mauerfall ziemlich schnell in den Westen gezogen, nach Süddeutschland.
Ja, also tatsächlich bin ich noch in der DDR geboren und da herrschte ein religionsunfreundliches Klima. Man wollte also aus ideologischen Gründen Religion, also vor allem Christentum, darum ging es ja, möglichst nicht nur verändern, sondern gegen null reduzieren. Und das hat man auch ganz gut geschafft, wenn man sich schaut, wie viele Leute heute Mitglied einer Kirche sind in Ostdeutschland. Meine Familie sind Christen tatsächlich, aber beide Familien waren auch private Unternehmer. Das heißt, man hatte schon 2 Gründe, mit dem Staat also zusammenzustoßen, vom Staat beobachtet zu werden und viele Nachteile zu haben. Das war so und das haben auch beide Familien, also die meiner Mutter und die meines Vaters, gespürt. Und so ist mein Vater tatsächlich, man sagt, abgehauen 1987, also vor dem Mauerfall. Der hatte die Erlaubnis zu einer Besuchsreise in den Westen zur Verwandtschaft. Meine Mutter und ich kamen dann nach und zwar auch vor dem Mauerfall.
Ah, so, ja, okay, genau. Vorher schon, okay.
Im Mai 89 und ich bin dann also in Südwestdeutschland aufgewachsen.
Und zum Studium bist du dann zurückgekehrt, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, kann man fast sagen.
Back to the roots, ja, das hatte ich mir quasi vorgenommen.
Genau, und hast dann in Leipzig studiert, Politik und Sozialwissenschaften, beziehungsweise hattest dann irgendwie auch, hast das an der religiösen Fakultät gemacht, also es war irgendwie eine ziemlich einzigartige Studien. Kombination, was wahrscheinlich auch schon so ein bisschen dann den Grundstein für deine Doktorarbeit gelegt hat. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
Ja, also nach Leipzig bin ich, weil ich tatsächlich an die Wurzeln anschließen wollte. Ich wollte wissen, wie ist denn das so in Ostdeutschland heute und wie kriege ich das eigentlich biografisch zusammen? Außerdem ist es einfach eine tolle Stadt. Die Uni war jetzt gar nicht prädestiniert für meine Fächer, also Politikwissenschaft im Kernfach, und ich hatte halt Wahlbereiche, also konnte mir Nebenfächer auswählen an der sozialwissenschaftlichen Fakultät und bin dann auch in die theologische Fakultät gegangen, um dort mich vor allem mit Religionssoziologie zu beschäftigen. Also, wie ist das eigentlich mit Religion heute? Glauben die Leute noch? Glauben die weniger? Was glauben die? Was hat Religion mit Politik zu tun? Und für religiöse Fragen habe ich mich auch schon als Kind interessiert. Also ich wollte zwar nicht Pfarrer werden, aber ich wollte Sachen mit Religion wissen. Und deshalb habe ich diesen sozialwissenschaftlichen Kontext erweitert.
Und ich habe es jetzt auch so verstanden im Konzept, dass du das Soziale von der Religion nicht trennen wolltest. Also die Sozialwissenschaften oder eben diese Lebensführung oder wie man lebt und Religion einfach, das war wohl relativ stark immer getrennt an der Universität. Die wollten nicht so wirklich was miteinander zu tun haben. Aber du konntest und wolltest das nicht akzeptieren und wolltest das zusammenbringen. Und das war so ein bisschen der Grundstein, oder? Für die Promotion dann.
Das zieht sich so bei mir durch, ja. Also man kann natürlich Soziologie auch ganz unterschiedlich betreiben, wenn man sich fragt, wie funktioniert Gesellschaft, wie arbeiten Menschen zusammen. Man kann gucken, so ist die Soziologie zum Beispiel entstanden, wie ist das eigentlich mit Religion, religiösen Gemeinschaften. Man kann das Thema aber auch lassen und sich sowohl in zum Beispiel der politischen Theorie oder in der Sozialphilosophie, ne, das sind alles so Fächer, dann in den Sozialwissenschaften, kann man Religion ausklammern. Und ich wollte das nicht, weil ich denke, Religion gehört zum Menschsein dazu. Und das wäre ein künstlicher Schritt, das rauszulassen. Quasi ein ideologischer Schritt, weil dahinter dann steckt die Haltung, Religion ist von gestern, altmodisch, ideologisch, traditionell, braucht man nicht mehr, hat sich sowieso bald überlebt. Und das denke ich nicht.
Und daraus ist dann deine Promotion oder deine Doktorarbeit entstanden. Die hat den klangvollen Namen Religion und Lebensführung zur affektiven Dimension gelebter Religion. Was affektiv genau bedeutet, müssen wir gleich auch noch mal klären. Aber ich würde sagen, bevor wir thematisch einsteigen, klären wir mal ein paar Grundbegriffe, die wahrscheinlich gleich öfter fallen werden, die im Alltag oft total beiläufig verwendet werden und wo viele Leute wahrscheinlich also gar nicht groß hinterfragen, was das eigentlich heißt, beziehungsweise was es für dich jetzt heißt. Das ist ja das besonders Interessante. Und da habe ich mir jetzt aufgeschrieben an Begriffen einmal Kirche, Glaube und Religion, weil ich glaube, die werden wir jetzt ja häufig verwenden und da sollte man vielleicht mal kurz klären, inwieweit wir die verwenden, beziehungsweise wie du die vor allem verwendest und was das für dich bedeutet und was du damit meinst.
Ja, gern. Also man kann immer von verschiedenen Fächern auch auf die Begriffe gucken. Kirche und Politik und Religion, die sind ja Begriffe, die in aller Munde sind. Deshalb brauchten wir wahrscheinlich auch zwei Vorgespräche, weil es Sachen sind, zu denen alle Leute eine Meinung haben und alle was sagen können oder meinen, was sagen zu können. Kirche ist zum Beispiel, kann man sagen, einfach eine Institution in unserer Gesellschaft, wo sich Menschen wiederfinden, Mitglied sind, versammeln, die einer bestimmten Konfession angehören, wie zum Beispiel die evangelische Kirche in Deutschland. Dann kann man aber auch theologisch auf Kirche schauen. Also evangelisch, protestantisch würde man sagen, Kirche ist überall da, wo das Evangelium gepredigt wird. Also die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird. Und wo die Sakramente, also Taufe und Abendmahl, gehalten werden. Die Katholiken würden sagen, nee, Kirche ist die einzig universale Heilsinstitution. Ohne Kirche, und zwar die römisch-katholische, gibt es kein Heil. Also wen du fragst, der wird dir was anderes sagen. So kompliziert ist das.
Aber heute zählt deine Definition und deine Meinung dazu. Wie würdest du den Glauben definieren?
Also Glauben ist sehr missverständlich, weil wir ja allenthalben von Glauben sprechen. sprechen. Wir glauben jemandem etwas, die Wahrheit zum Beispiel. Oder es gibt Gläubiger. Ne?
Ja.
Also das ist ein Begriff, der dauernd fällt.
Das hat dann was mit Schulden zu tun.
Zum Beispiel, ja, genau. Das große Missverständnis ist, und das war mir in der Diss ganz wichtig, dass es beim Glauben und auch bei Religion, aber dazu kommen wir gleich zum Religionsbegriff, also beim Glauben nicht um Fürwahrhalten von irgendwelchem Wissen, zum Beispiel religiösem Wissen geht, sondern dass Glauben eigentlich eine Grundhaltung meint, also eine Einstellung zum Leben. Quasi ein Vertrauensverhältnis. Das wäre die christliche Vorstellung von Glauben. Also ich beziehe mich auf Gott zum Beispiel, ne? Oder auf eine höhere Macht. Und die andere Vorstellung von Glauben wäre eben, dass ich überzeugt bin von etwas, was man nicht sieht. Ein Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht beweisen kann. Und Glaubensinhalte wären dann Dogmen. Also die katholische Kirche verkündet Dogmen. Das sind bestimmte Inhalte, wie zum Beispiel Jesus Christus ist der Sohn Gottes, die dann wahr sind. Und daran glaubt man. Ne?
Und es wird auch nicht in Frage gestellt. Weil das ja wieder dieses Vertrauensverhältnis dann wahrscheinlich widerspiegelt, oder? Dieses irgendwie auch blindes Vertrauen an etwas, was man nicht,
also es wird erst mal,
was beweisen kann oder so.
Ja, es wird erstmal deshalb nicht in Frage gestellt, weil die katholische Kirche meint, man könne solche Glaubensinhalte verkündigen und die gelten dann als wahr. Aber das ist eine bestimmte Auslegung und andere Religionsgemeinschaften oder andere Theologien sehen das anders. Also Glauben heißt ein Vertrauensverhältnis zu etwas, was man nicht weiß im Sinne von Fakten, sondern eine Grundhaltung des sich selbst Vertrauens oder sich Anvertrauens. Und die christliche Vokabel oder auch andere jüdische, muslimische wäre Gott.
Und wie würdest du jetzt Religion definieren?
Also religiöse Fragen müssen gar nicht im Kontext von Religionen, die wir so kennen, Christentum, Judentum, Islam sein, sondern ich würde sagen, religiöse Fragen sind ganz menschliche Fragen. Fragen nach dem ganzen, unendlichen, unbedingten. Also Fragen nach dem Leben, nach dem eigenen Leben. Zum Beispiel, was soll das Ganze eigentlich? Was soll mein Leben? Das heißt also auch, was ist der Sinn der Welt, meines Lebens? Und man spricht hier davon, wenn der Mensch quasi über sich hinaus fragt, spricht man von Transzendieren. Ne? Also wir fragen, was ist eigentlich über uns oder was gibt uns eigentlich Halt? Also worauf fußen wir? Das sind so zwei Bewegungen. Ne? Wir fragen über uns hinaus, was ist eigentlich mehr in der Welt? Und wir fragen aber auch indirekt, nicht so direkt, wie ich das jetzt formuliere, aber in so Suchbewegungen, worauf stehen wir eigentlich? Was ist der Grund? Gibt so einen coolen Philosophen, der heißt Karl Jaspers, der hat vom umgreifenden Ganzen gesprochen. Das finde ich ganz schön. Also das beinhaltet eigentlich alles, in dem wir uns aufgehoben fühlen. Aber wir sind da immer reingestellt schon. Ne? Wir haben ja nie entschieden, dass wir leben, sondern uns wurde das Leben gegeben und irgendwie müssen wir das Leben jetzt führen. Und was wir tun und wie wir das für sinnvoll halten, das sind offene Fragen. Also das Leben des Menschen ist offen und irgendwie fühlen wir uns immer auch abhängig, weil wir wissen, wir haben nicht alles in der Hand. Wir haben unser Leben nur zum Teil in der Hand. Viel zu viel passiert, was wir nicht wissen konnten, was wir nicht wollten oder auch Tolles passiert, was wir uns nie hätten vorstellen können. Und all diese Fragen, würde ich sagen, sind religiöse Fragen.
Also sehr existenzielle Überlegungen zum großen Ganzen.
Genau, ja, die auf alles, unsere Existenz im Ganzen
umfasst.
Zielen, ja.
Ja, was ich ja an Religion so wahnsinnig interessant finde, also ich bin selber auch nicht, würde mich als nicht gläubig bezeichnen, und man muss ja einfach der Religion als zugutehalten, dass es das wirklich ein weltweites Phänomen ist. Also auf der ganzen Welt haben sich unabhängig voneinander, auch in Zeiten, wo man noch nicht übers Meer fahren konnte und noch voneinander gar nicht wusste, haben sich überall Naturreligionen, alles Mögliche hat sich da ausgebildet. Das heißt, die Leute hatten halt immer schon natürlich ein Bedürfnis, sich irgendwie die Welt zu erklären. Also damals war es halt eher, meintest du ja auch, eine Welterklärung, ne? Also früher waren dann so Fragen wie: Warum gab es schlechtes Wetter? Die Ernte ist ausgefallen. Warum gibt es Krankheiten und so weiter und so fort? Das wusste man einfach überhaupt nicht, sich zu erklären. Deswegen hat man sich da eben dementsprechende Bilder oder Geschichten aufgebaut und zusammen gedichtet, vielleicht auch. Und heute haben wir als Welterklärung die Wissenschaften, würde ich mal behaupten. Und wie findest du denn, vertragen sich Religion oder wie verträgt sich Religion zur Wissenschaft? Ist das für dich ein Gegensatz oder kann man das auch zusammenführen?
Also man muss es unbedingt zusammenführen und es ist auch kein Gegensatz, würde ich sagen. Klar, die religiösen Fragen früher waren andere. Da ging es oft ums Überleben und viel um den Tod und was danach kommt. Das ist heute vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber was gleich ist, ist die existenzielle Dimension. Also früher waren die Leute halt vom Wetter existenziell abhängig und sie waren von der Natur insgesamt abhängig und auch Krankheiten kamen über die Menschen, ne, wie die Pest zum Beispiel, und dann suchte man natürlich, weil man keine anderen Erklärungen hatte, Erklärungen auf dieser transzendenten Ebene, weil Religion ohnehin den Alltag bestimmte, das ganze Leben durchzog. Es war ja zu Zeiten gar nicht vorstellbar, ein Leben ohne dass Gott regiert quasi über den Menschen und die Welt. Aber weil man natürlich die Welt so toll fand, wollte man auch wissen, wie funktioniert die eigentlich? Wie hat Gott die so groß und schön gemacht? Und deshalb hat man geforscht. So sind die Wissenschaften entstanden. Die ersten Universitäten sind alle aus Klöstern heraus entstanden und die frühen Wissenschaften waren eben Theologie, Philosophie und ja, Juristerei und dann kam die Medizin auch
Astronomie war
dazu.
auch, Astronomie war auch ganz, ganz früh dabei.
Genau,
Aber
und
ich meine, klar,
alles
man
war
hat in den
nie.
Sternenhimmel geschaut und sich gefragt, hat das eigentlich irgendeine Wirkung auf uns? Ja.
Und dieser Gottesgedanke war halt früher nie ausgeklammert. Das kam erst später. Und irgendwann hat sich dann eine Konkurrenz ergeben zwischen Wissenschaft auf der einen Seite, damit ist eigentlich Naturwissenschaft gemeint, und Religion auf der anderen Seite. Aber da ist wieder das Missverständnis, dass Religion eben keine Konkurrenz ist zur Naturwissenschaft, sondern dass Religion auf existenzielle Fragen des Menschen geht und die schon immer versucht hat zu beantworten und nie die Welt so erklären wollte, wie das die Naturwissenschaften mit ihren Modellen heute tun.
Wo ist denn dann die Abgrenzung zur Philosophie für dich?
Also Philosophie kümmert sich auch um das Ganze, um das Sein, um Begriffe, um Sprache. Es gibt auch Religionsphilosophie, das wäre quasi das Überschneidungsfeld zur Religion. Aber das spezifisch Theologische ist, also warum man sich jetzt theologisch mit Religion auseinandersetzt, dass man bestimmte Schriften als Grundlage hat. Also, dass man Texte, die von Menschen als heilige Texte, wie die Bibel, also das Alte und Neue Testament, als Quellen heranzieht und sich anschaut, wie haben eigentlich in den Kontexten des Christentums Menschen hier durch die Geschichte hindurch diese existenzielle Dimension des Menschen gedeutet. Also man befindet sich in bestimmten Denktraditionen von Konfessionen, evangelisch, katholisch, und man hat auch mit den Institutionen zu tun. Also man steht in Dialog mit den Kirchen, aber auch in Spannung zu den Kirchen. Und wenn man es jetzt am Religionsbegriff festmacht, das ist vielleicht ganz interessant, die Theologie hat einen normativen Religionsbegriff. Das heißt, der Theologie ist an etwas gelegen. Die hat nicht nur die Erkenntnis zum Inhalt oder zum Gegenstand, sondern die will auch etwas, nämlich gute Religion. Die Philosophie kann sich da so ein bisschen rausnehmen.
Was ist für dich gute Religion?
Gute Religion ist menschendienliche Religion. Also wir sind jetzt natürlich in einem sehr aufgeklärten Diskurs von neuzeitlicher Theologie. Theologie muss dem Menschen dienen. Insofern müssen wir Religion auch immer heranbilden. Die Philosophie hat jetzt nicht so das Interesse, der Kirche zu helfen, wie man gute Religion macht, quasi mit Riten und so, sondern die Philosophie guckt da eher so ein bisschen unbeteiligt drauf. Theologie ist committed, Theologie ist in charge sozusagen.
Für die Menschen.
Ja, aber auch für die religiöse Tradition, in der sie steht. Die muss dafür sorgen, dass Religion aufgeklärt wird und dass Religion dem Menschen dient und immer wieder korrigieren.
Und reformieren. Aber so, ja,
genau. Genau, ja. Und die Philosophie analysiert eher. Ein bisschen mit Abstand. Mhm. Weltanschaulich neutral, quasi.
Also ist die Religion näher am Leben dran, vielleicht auch.
Vielleicht, ja. Ich würde sagen schon. Weil existenzielle Bedürfnisse und Fragen von Menschen formuliert wurden vor Hunderten, Tausenden vor Jahren, die immer noch gültig sind, weil sie die Situation des Menschen in seiner Welt ausdeuten, davon erzählen. Manchmal auch in Geschichten, die uns fremd erscheinen mögen. Ja, lass mich noch mal kurz sagen, also Religion gehört zum Menschen, auch heute noch. Und sie macht es den Menschen möglich, dass wir uns auch zu den Aspekten unseres Lebens, unseres Daseins hier auf Erden verhalten können, über die wir eben nicht verfügen, die wir nicht in der Hand haben, die unseren Handlungen Grenzen setzen. Deshalb hat sich Religion eben nicht erledigt, sondern gehört immer zum Menschen dazu. Und Religion hat also auch einen Sinn, wenn du so willst, und einen Nutzen. Sie hilft uns zu einer Lebensdeutung, die uns eben Achtung vor den Grenzen unserer Handlung setzt und vor unserer Abhängigkeit. Die gelebte Religion meint eigentlich genau die Suchbewegungen der Menschen heute, die das, was ich eben sagte, zu im Inhalt haben. Da ist ja noch kein explizit religiöser Ausdruck dabei gewesen. Da war jetzt noch nicht die Rede von Gott, noch nicht die Rede von Jesus oder die Rede vom Heiligen Geist. Ne? Das wäre quasi jetzt die christlich-dogmatische Form des dreieinigen Gottes.
Das Power-Trio der Religion.
Genau, also das Christliche zumindest. Das war dann noch gar nicht da. Und trotzdem würde ich sagen, sind das religiöse Fragen. Und deshalb gelebte Religion. Also Menschen leben ihr Leben und haben religiöse Fragen. Demgegenüber steht die tradierte, die institutionalisierte, die gelebte, die gelehrte Religion, was in den Institutionen tradiert wird und gesprochen wird. Das steht sich ein bisschen gegenüber, hat aber auch miteinander zu tun, weil es sind einfach Möglichkeiten, wie man diese Fragen in einer religiösen Sprache formuliert. Das ist aber so voraussetzungsreich, dass ich heute, wo nicht mehr so viele Menschen sozialisiert sind, zum Beispiel bei uns im christlichen Kontext, dass ich nicht einfach so darüber sprechen kann. Also das Thema meiner Dissertation ist, was hat Religion eigentlich mit Lebensführung zu tun. Wie verhilft diese gelebte Religion eigentlich den Menschen zu einer ziel- und sinnbewussten Lebensführung? Also, dass wir uns trotz aller Schwierigkeiten heute des technischen Wandelns, Abhängigkeiten immer noch von Natur und Krankheit, aber auch vom großen Unbehagen in der Moderne, wovon immer gesprochen wird. Also, was sollen wir eigentlich? Ne? Wo geht es eigentlich hin? Dass wir uns orientieren können in unserer Welt und wissen können, wo man hingehört. Und wie das geht, da ist halt meine These, dass die Religion nicht uns Regeln an die Hand gibt, nach denen wir uns verhalten müssen, damit wir gute Menschen sind, sondern vielmehr, dass Religion durch die Sprachbilder, durch die Geschichten, auch durch Riten wie Gottesdienste oder wenn ein Kind zur Welt kommt oder wenn es Übergangsriten gibt zum Erwachsenenleben wie die Konfirmation oder Firmung, dass die ein ganz spezifisches Wissen uns auf andere Weise mitgibt. Und es wirkt sich nicht da, also es wirkt sich nicht so aus, dass wir dann ein Heft haben, wo drin steht, wie wir leben müssen, sondern dass das Ganze affektiv grundiert ist. Das ist also so ein Grundbegriff meiner Diss.
Kannst du dir noch mal ein bisschen erklären?
Ja, affektiv heißt eigentlich emotional, körperlich, leiblich, nicht so sehr über den Verstand und die, also nicht die Ratio und die Reflexion, sondern vielmehr spontan, kreativ.
Impulse vielleicht, also Impuls.
Impulsiv, expressiv, genau, so kann man es sagen, ja. Also so bricht sich das oft Bahn, was wir gut und richtig und erstrebenswert finden, nicht weil uns jemand einen Regelkatalog an die Hand gibt, sondern weil wir spüren, wie es richtig ist. Ne, wir sagen ja heute ganz oft, es fühlt sich so richtig an für mich. Das ist genau dieser Aspekt. Und es gibt eben ein religiöses Erleben, gibt da ganze Bücher drüber über religiöse Erfahrungen, wie es sich anfühlt, so diese Ganzheit, diese Fülle. Und das sind eher die Momente, von denen wir die Kraft bekommen. Gewissheitserfahrungen sind eben Erfahrungen und die sind leiblich, affektiv und nicht so sehr durch rationale Erkenntnis.
Ja, also es geht um Bauchgefühl und Intuition und nicht irgendwelche Regeln, keine Ahnung, runterbeten oder sonst irgendwas. Ne? Also kommt so, glaubst du auch, dass so die ethischen Grundsätze und so wirklich aus dem Mensch herauskommen und die einfach eigentlich gefühlsgesteuert sind, weil man eben dann doch irgendwie merkt, es fühlt sich etwas gut an, wenn ich das mache, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich etwas mache und dass daraus auch so diese Regeln irgendwie entstanden sind. Dass es vielleicht auch der Ursprung des Ganzen war.
Ja, das hat natürlich auch immer eine andere Seite. Also man kann sagen, Religion ist immer das, was Menschen daraus machen, denn es gibt ja Haltungen aus Religion heraus, die anderen Menschen schaden, die Andersgläubige meinetwegen nicht dulden, nicht ertragen können. Und dieses Verhalten von meinetwegen, jetzt Extrembeispiel, Attentätern, ist genauso affektiv grundiert. Das heißt, die starke emotionale Komponente in der Religion, wo Menschen meinen, nicht anders zu können, ne, weil sie sich ganz und gar für diese eine Idee verschrieben haben, mit Leib und Seele, hat eben auch ihre Kehrseite, ihre Schattenseite, ihr Gefährliches. Und deshalb muss Religion immer gebildet werden. Und dazu ist die Theologie zuständig. Deshalb brauchen wir auch eine Theologie an öffentlichen Einrichtungen, die Religion heranbildet.
Also eine eigentlich ständige Reformation und Anpassung an das Aktuelle und die moderne Zeit und so.
An die moderne Zeit und auch immer im Bewusstsein dessen, dass es die Negativseite gibt, dass der Mensch verführt werden kann, dass der Mensch Macht will.
Oh ja. Ja, es klappt ja so mehr oder weniger gut. Also die Mitgliederzahlen der Kirchen gehen ja immer weiter zurück. Also scheint die Kirche das aktuell nicht ganz so, oder zumindest die christliche Kirche in Deutschland, die evangelische und die katholische, scheint es irgendwie nicht ganz so gut hinzubekommen aktuell. Ne? Es scheint dann doch noch sehr, sehr feste Strukturen dazu geben. Und es scheint ihr schwer zu fallen, sich so mitzuverändern, dass sie die Leute irgendwie doch noch bei sich behalten kann. Und die Leute suchen sich dann viele Spiritualitäten in anderen Formen. Also jetzt, weiß ich, gibt es ja so diesen krassen Yoga-Hype oder Mindfulness und Awareness und diese ganzen Dinge, die auch teilweise aus dem asiatischen, südostasiatischen Raum kommen. Also ja, irgendwie in der Institution Kirche haben sie da gefühlt so ein bisschen den Absprung verpasst oder irgendwie den Anschluss ein bisschen verloren. Aber die Leute suchen sich immer Ersatz scheinbar. Also es geht offensichtlich nicht ohne. Also hast du mit deiner These scheinbar recht, dass wir Religion heute noch brauchen, so wie du sie definierst zumindest.
Ja, genau, du hast natürlich voll recht. Also Kirchen heute werden wahrgenommen als träge Institutionen mit Beamtensystemen, die gar nicht nah dran sind an den Fragen der Menschen. Und sie werden wahrgenommen als Probleminstitutionen mit
Skandalfällen, Kindermissbrauch.
So ist es. Und das ist natürlich das ganze Gegenteil von guter Religion. Und wenn die Kirchen das nicht hinkriegen, augenscheinlich nicht, ist das schon selbst gemacht. Und dann tun die Menschen auch gut daran, sich dorthin zu orientieren, was ihnen gut tut. Für die Kirchen würde ich sagen, ist es schade, denn die christliche Botschaft ist toll und die Kirchen haben eigentlich ganz viel im Portfolio. Aber man muss sich wirklich anstrengen, dass man nicht noch mehr Leute verliert, sondern ganz im Gegenteil, Leute begeistern kann. Mit unterschiedlichsten Formen.
Wie ist denn dein Verhältnis zur Kirche? Vermutlich, ich schätze, ambivalent.
Also ich bin groß geworden in einem Raum nähe Karlsruhe, im Badischen, wo man entweder evangelisch oder katholisch war. Die wenigsten waren nix. Insofern, ich bin aufgewachsen in der Institution mit Religionsunterricht und Konfirmationsunterricht und fand das auch gut und finde die Institution auch sehr wichtig. Aber ich bin ja ein liberaler Theologe, also es gibt tatsächlich eine Schule der liberalen Theologie und die sagt, Theologie muss sich immer wieder an der Zeit neu orientieren und an den Bedürfnissen der Menschen. Und das fehlt mir so ein bisschen.
Also bist du jemand, der regelmäßig in den Gottesdienst geht oder so? Also wie praktizierst du das noch irgendwie mit zusammen mit der Kirche irgendwie? Oder machst du das, deine Religionsausübung oder das Leben der Religion wirklich ganz, ganz für dich?
Also zur Religion gehört schon auch die Gemeinschaft, gerade im christlichen Sinne. Und ich gehe gerne in Gottesdienste, aber in gute Gottesdienste. Ich muss mir also vorher anschauen, wer macht wo was. Und so gehe ich leider nicht regelmäßig, sondern bin, weil ich vielleicht zu überkritisch bin, nicht einfach in jeden Gottesdienst.
Dann kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Die Antwort bist du mir noch schuldig. Ich habe ja noch mal ganz kurz gefragt zum methodischen Part deiner Arbeit. Also es soll ja hier um alle Aspekte der Promotion gehen. Und wie hast du das jetzt methodisch verarbeitet, diese ganzen Themen, die jetzt aufgekommen sind? Vielleicht kannst du da so in ein paar Sätzen kurz zusammenfassen.
Ja, also es ist erstmal eine Literaturarbeit. Das heißt, ich habe keine qualitativen oder quantitativen Befragungen gemacht, sondern bin rein auf der Theorieebene geblieben und habe mich orientiert an Theorien, an Religionstheorien und auch ethischen Theorien, die es schon gibt. Habe als Ausgangspunkt zwei liberale Theologen des 20. Jahrhunderts genommen, die auch die Frage beantworten, was hat eigentlich die gelebte Religion der Menschen für Auswirkungen auf die Lebensführung. Wie kann eigentlich Religion zum Handeln motivieren? Und habe dann dort Fragen ausgemacht bei diesen beiden Theoretikern, die sie mir offen gelassen haben. Und habe dann drei zeitgenössische Autoren genommen, die teilweise auch recht bekannt sind. Das ist ein Soziologe, ein Philosoph und ein Theologe. Und habe mich bei denen bedient, sozusagen. Habe mir aus deren Theorien das herausgenommen, was mir plausibel erschien für diese affektive Dimension des Religiösen. Und habe quasi etwas synthetisiert. Also habe am Ende gesagt, wie auch diese Theoretiker zeigen, braucht es mehr als Regeln und mehr als die Ratio. Es braucht die religiöse Erfahrung. Und auch diese religiöse Erfahrung muss quasi konditioniert werden, herangebildet werden.
Dann würde ich es gerne nochmal nutzen oder mich daran bedienen, dass du ja auch Politikwissenschaftler bist. Also du hast das einmal als Fach, als Kernfach, glaube ich, sogar gehabt im Studium und arbeitest ja jetzt auch in der Politik. Und deswegen würde ich gerne nochmal so den Zusammenhang zwischen Religion und Politik beziehungsweise Religion in der Politik ansprechen, weil da wird es ja manchmal ein bisschen schwierig. Das kann zu Problemen führen und vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von Trennung von Kirche und Staat in Deutschland. Das ist ja nicht ganz so konsequent durchgesetzt, wie ich das früher dachte oder wie man das irgendwie so beigebracht kriegt in der Schule. Genau, wie verhält es sich denn damit?
Ja, also der Staat des Grundgesetzes ist schon ein religionsfreundlicher Staat. Das Grundrecht auf freie Religionsausübung steht ganz weit vorne im Grundgesetz. Der Staat, wenn du so willst, weiß darum, dass Menschen religiös sind oder religiös sein können und will auch, dass man die Religion frei ausübt, auch in Gruppen, also Institutionen. Und weiterhin weiß der Staat auch, dass Religion eben keine Privatsache ist, denn nach allem, was wir heute schon gesagt haben, betrifft ja Religion den ganzen Menschen, das ganze Leben. Und man ist nicht einmal ein privater Mensch und einmal ein öffentlicher Mensch. Das wird schon berücksichtigt bei diesem religionsfreundlichen Staat. Man spricht in Deutschland deshalb von einer freundlichen Trennung zwischen Staat und Kirche. Oder auch einer hinkenden Trennung. Also Staat und Kirche sind von der Organisation her getrennt. Aber es gibt viele Bereiche der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel der konfessionelle Religionsunterricht an staatlichen Schulen oder theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten oder dass der Staat für die Kirchen, die Körperschaften öffentlichen Rechts sind und einen Mitgliedsbeitrag erheben wollen, auch den Mitgliedsbeitrag erhebt, die sogenannte Kirchensteuer. Das ist natürlich alles gewachsen.
Und da muss man ja auch mal zu sagen, also das wusste ich vorher auch nicht, das steht für alle Religionen offen, weil ich glaube in Deutschland, also gerade das mit den Mitgliedsbeiträgen, dass er über die Kirchensteuer läuft, das nimmt die christliche Kirche in Deutschland in Anspruch, alle anderen nicht. Wir haben ja auch viele jüdische und muslimische Mitmenschen hier, aber die dürften das auch, ne? Die Option gibt es vom Staat aus, also die könnten das nutzen, tun es aber nicht.
Genau, das ist so vorgesehen, dass das andere Religionsgemeinschaften auch so machen, wenn sie bestimmte formale Kriterien erfüllen, um dann Körperschaft des öffentlichen Rechts, so heißt dieser Rechtstitel, werden zu können. Das gibt es schon bei den jüdischen Gemeinschaften und auch bei wenigen muslimischen, aber es gibt eben Kriterien, dass man zum Beispiel eine feste Mitgliederzahl braucht und bestimmte Verwaltungsabläufe. Das kennen andere Religionen nicht so sehr wie die christlichen Kirchen, die ja sehr konditioniert sind durch den Staat. Aber politisches Ziel ist es, so steht es auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung, den anderen religiösen Gemeinschaften zu helfen, wenn sie das wollen, auch die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.
Aber gilt das wirklich für alle? Also das ist ja so eine Sache mit diesen religiösen Gemeinschaften. Ich könnte jetzt theoretisch auch was Neues gründen und dann habe ich 10 JüngerInnen und dann sage ich, ich möchte vom Staat anerkannt werden. Oder, also du weißt, worauf ich hoffentlich hinaus will. Gibt es da so eine Art Kriterium, was der Staat wirklich als Religionsgemeinschaft ansieht, beziehungsweise es gibt ja auch genug wirklich Sekten und sowas. Also das ist auch irgendwie schwierig, das zu definieren, oder?
Das ist schwierig. Der Staat ist weltanschaulich neutral, darf sich also mit keiner Religion identifizieren, deshalb gibt es auch keine Staatskirche. Aber er hat auch Schwierigkeiten damit, Gemeinschaften als religiös zu definieren, weil er darf sich ja eigentlich auch keine Definition von Religion machen. Das ist wirklich ein schwieriges juristisches Feld. Aber es gibt natürlich für alle möglichen Gemeinschaften immer die Möglichkeit, eingetragener Verein zu werden. Das ist sehr häufig. Und um Körperschaft des öffentlichen Rechts zu werden, wie zum Beispiel sogar die Zeugen Jehovas, gibt es Kriterien der Größe, Dauerhaftigkeit, also Beständigkeit dieser Organisationen. Und was natürlich auch klar ist, dass man bei der Ausübung des Grundrechts der Religionsfreiheit keine anderen Grundrechte anderer Menschen einschränkt. Das heißt, wenn du so willst, eine Verfassungstreue ist natürlich auch wichtig. Aber die müssen schon eine gewisse Mitgliederzahl haben, diese Gemeinschaften.
Und jetzt meintest du ja, der Staat muss weltanschaulich neutral sein und somit ja auch die Regierung. Jetzt haben wir aber in Deutschland Parteien, die das Wort christlich im Namen tragen. Gut, wie christlich sie dann agieren oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wie geht das denn zusammen?
Ja, jetzt fragst du mich als Sozialdemokraten natürlich nach der CDU-CSU, aber es gibt halt in ganz Europa diese christliche Parteienfamilie, die eben aus ihrem Verständnis heraus auf der Basis des christlichen Menschenbildes, was das dann auch immer sein mag, Politik betreiben. Und das ist möglich, weil natürlich Parteien in der Parteiendemokratie politische Willensbildung machen und aus unterschiedlichen Quellen schöpfen können. So wie die Sozialdemokratie erklärtermaßen auch aus dem Christentum, aber eben auch aus dem Sozialismus und der Arbeiterbewegung sozusagen ihre Genese hat. Und durch die Geschichte entwickeln sich Parteien auch weiter. Wenn man dann in die faktische Politik schaut, kann ja jede Wählerin und jeder Wähler entscheiden, ob das mit den Labeln auch übereinstimmt.
Oder ob es Etikettenschwindel ist.
Ja.
Ja, also ja genau, im Endeffekt ist Religion ja auch einfach eine Art von Ethik, Weltanschauung, Ideologie sowie, keine Ahnung, Sozialismus oder was auch immer. Ne? Am Ende ist es ja ähnlich. Es ist einfach eine Art Überzeugung, eine Art Glaubensrichtung. Also muss es natürlich irgendwie auch in der Politik erlaubt sein, dass es da mitmischen darf.
Also
wenn sich genug Leute finden.
Bei uns auf jeden Fall.
Die das unterstützen.
Und der Staat darf sich eben nicht identifizieren. Aber Parteien sind dazu da, die unterschiedlichen Weltanschauungen auch in die Politik einzubringen. Ja, klar.
Okay. Jetzt würde mich noch was relativ Persönliches interessieren. Hat diese Doktorarbeit was mit deinem religiösen Leben oder mit deiner Religiosität gemacht? Hat die das irgendwie verändert, weiterentwickelt?
Also ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Ich bin schon sehr kritisch geworden, was jetzt Religion, praktizierte Religion angeht. Und mein Anspruch ist, glaube ich, relativ hoch an gute Gottesdienste, gute Predigten. Vielleicht ist er auch viel zu hoch. Und da gucke ich schon genau hin. Das ist quasi das religiöse Leben in der Institution Kirche, ja. Ansonsten haben die ganzen Fragen, die ich mir da gestellt habe, natürlich einen riesen Horizont eröffnet, den man gar nicht tagtäglich mit sich rumführen kann, sondern den muss man im Alltag immer wieder klein halten. Die großen existenziellen Fragen, die kann man sich nicht jeden Tag stellen.
Nee, das ist viel zu anstrengend. Neben einem Vollzeitjob hat man da keine Kapazitäten für, das jeden Tag zu machen.
Ja, eben.
Dann würde ich jetzt noch mal so ein bisschen auf die Umstände, die äußeren Umstände deiner Doktorarbeit eingehen wollen. Und zwar soll es heute, wir sind bei Religion, dazu gehören Opfer. so ein bisschen um das Opferbringen gehen. Also aber in Bezug auf Promotion und nicht auf, auf Religion. Du hast das Ganze mit einem Stipendium finanziert. Das heißt, du hast keine, du warst kein Angestellter irgendwo bei, bei irgendeinem Institut oder so. Du warst bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist eine Stiftung der SPD. Und warst bei der SPD auch schon lange Mitglied. Es gab in deiner Promotion irgendwann eine größere Zäsur oder so eine kleine oder eine Unterbrechung, kann man sagen. Vielleicht kannst du kurz einfach erzählen, wie das zustande kam.
Ja, also ich hatte ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung, das ging 3 Jahre lang. Sowas ist auch toll, denn man kriegt ein Geld für 3 Jahre, um auskömmlich leben zu können. Das ist auf der einen Seite ein großes Geschenk, auf der anderen Seite ist es ein Opfer, wie du eben gesagt hast, weil man zum Beispiel nicht angestellt ist, also man hat keinen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, ist nicht versichert.
Reicht das, also würdest du sagen, so für ein, also du meinst auskömmlich, das heißt, es reicht einfach, um, weiß nicht, eine eigene Wohnung sich leisten zu können und so weiter und so fort, in Berlin.
Ja, es wird immer schwieriger. Ich würde sagen, es reicht gerade so. Da man sich selbst versichern muss, reicht es eigentlich nicht so gut. Ich hatte da den Vorteil, dass ich relativ günstig bei einem Freund wohnen konnte. Aber das ist die andere Seite. Es ist quasi prekär, aber man ist auch aus allen Systemen raus. Das ist also wirklich ein zweiseitiges Schwert. Und als das Stipendium dann nach 3 Jahren zu Ende war, hatte ich die große Chance, im Deutschen Bundestag zu beginnen, beim Sprecher für Migration und Integration und Beauftragten für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der SPD-Fraktion. Und dieses Angebot habe ich angenommen. Und das war für mich so eine neue Welt, ohne parlamentarische Vorerfahrung, dass ich die DIS erstmal ein Dreivierteljahr liegen lassen musste.
Komplett auch, ne?
In dem Dreivierteljahr tatsächlich, ja. Natürlich geht einem hier und da mal was im Kopf rum, aber da standen wirklich alle Zeichen auf neuen Job und möglichst viel in möglichst kurzer Zeit lernen, wie das deutsche Parlament wirklich funktioniert und alle Abläufe im Hintergrund. Außerdem kam für mich das neue Themenfeld Migrations- und Integrationspolitik dazu. Bei der Religionspolitik war ich ja schon relativ fit, weshalb ich mich dann erstmal nicht mehr mit meiner DIS beschäftigt habe. Aber ich hatte nie den Impuls, die ganz zu lassen. Mir war immer klar, dass ich sie fertig machen würde.
Was du dann auch getan hast.
Genau, also am Wochenende im Urlaub und am Feierabend. Das hat dann noch mal ein bisschen gedauert.
Wie lange hast du dieses Parallelarbeiten gemacht?
Ich glaube, ein halbes Jahr war das. Und dann habe ich den Sack zugebunden, was auch nicht ganz so leicht war, denn gegen Ende habe ich schon auch Abstriche gemacht. Man hätte noch viel mehr und viel tiefer fragen können.
Ja gut, ich glaube, das ist immer das Problem. Oder genau. Oft. Aber irgendwann geht einfach die Zeit und das Geld aus. Und mit dem Schreiben ist es ja nicht getan. Also wenn der Großteil der Arbeit fertig ist, dann musst du das Ganze ja auch noch verteidigen, und zwar öffentlich. Sodass theoretisch kann jeder kommen, glaube ich, zu der Verteidigung. Und die ist oft nicht direkt im Anschluss an die Abgabe der Arbeit an sich. Ne? Das kann manchmal echt ein bisschen dauern.
Ja, das hat bei mir sogar ein halbes Jahr gedauert. Das empfand ich als sehr lang. Das hat damit zu tun, dass eben in unserer theologischen Fakultät, wo ich die Arbeit geschrieben habe, nur eine Disputation pro Monat war. So musste ich warten und mich einreihen. Und dann hatte ich die und es kamen sogar meine Eltern, wovon ich nichts wusste.
Mist. Hat dich das gefreut oder einfach gestresst?
Na, am Abend vorher hat mich das eher gestresst und am Tag, als es soweit war, hat es mich sehr gefreut.
Das ist schon schön eigentlich, ne?
Ja, und wann hat man mal die Chance, über das zu sprechen, was man da 3-4 Jahre gemacht hat.
Eben. Das will man ja auch mal zeigen. Also im Endeffekt, ich glaube, du hast 2015 begonnen mit der Doktorarbeit und hast dann, wie es ja in den Geisteswissenschaften üblich ist, ein Buch veröffentlicht. Also in den Naturwissenschaften ist es ja oft so, dass man einfach dann sein, also was heißt einfach, aber wenn man dann fertig ist, verteidigt hat, dann wird das, kann man es theoretisch auf einem Preprint-Server hochladen oder so. Da kann man, also die Veröffentlichung ist sehr einfach und schnell, wenn man das möchte. Aber bei euch in den Geisteswissenschaften ist das oft ein bisschen langwieriger und komplizierter und auch finanziell aufwendiger, weil ihr in der Regel Bücher veröffentlicht und euren Titel dann erst öffentlich tragen dürft, wenn das Buch veröffentlicht ist. Und die Kosten für die Buchveröffentlichung müsst ihr in der Regel selber tragen. Das kommt alles aus deiner eigenen Tasche im Endeffekt. Also da muss man schon wirklich schauen, wie man das macht, wie man das, wo man das herbekommt und wo wir beim Opferbringen sind, ne? Einmal dann teilweise aus Geldgründen vielleicht einen Job anfangen und da parallel arbeiten. Dann muss man schauen, wie finanziere ich die Veröffentlichung? Also es wird wirklich einiges von einem gefordert, was nicht unbedingt bei jedem Doktor gerade gleich ist. Aber den Doktor, den du dir ausgesucht hast, das ist ein, du hast einen Dr. Theol gemacht, oder? Wie
heißt es? Nee, es war ein Dr. Phil.
Ein Dr. Phil.
Weil ich kein Volltheologe bin.
Wofür steht das, der Dr. Phil, ausgeschrieben? Das googeln wir gleich nochmal.
Philosophicum
oder so. Die Experten hier.
Ich hab's jetzt vergessen. Das steht natürlich auf meiner Urkunde.
Ja.
Genau, es war also ein Dr. Phil und kein Dr. Theol, weil ich kein Volltheologe bin. Und Dr. Phil können, ich weiß nicht, Sozialwissenschaftler, Philosophen, Kulturwissenschaftler machen einen Dr. Phil. Und ich musste das auch machen unter Beteiligung von Philosophen als Gutachtern, weil die Theologische Fakultät diesen Dr. Phil nur vergeben kann, wenn ein Institut mitmacht, das normalerweise den Dr. Phil vergibt. Also das war so ein spezielles Konstrukt. Insofern hatte ich 3 Gutachter, 2 davon Philosophen, 1 Theologe. Ja, vielleicht zum Buch. Also es ist in der Theologie oder in diesem Bereich immer noch Usus, Bücher zu schreiben. Und ich dachte mir, wenn ich einmal so ein Projekt mache, dann mache ich da auch ein Buch draus.
Ja, schon, wenn man schon so viel Arbeit reingesteckt hat.
Ja, da musste ich natürlich schon warten, bis ich den Titel führen durfte. Nämlich erst als das Buch wirklich rauskam im Sommer 2021, konnte ich diesen Titel führen.
Also 6,5 Jahre nach Beginn.
Ja, und wie gesagt, Arbeit. Mit Unterbrechungen.
Ja, stimmt, mit Unterbrechungen, ja.
Also ich
und Wiederaufnahme.
Und Wiederaufnahme und dann zwischendurch habe ich auch nichts gemacht, weil ich einfach auf die Disputation gewartet habe, ein halbes Jahr.
Hm.
Dann habe ich auf die Veröffentlichung gewartet, auch ein halbes Jahr. Dann musste ich vorher das Buch noch setzen, das habe ich also selber gemacht.
Wow, das stelle ich mir furchtbar vor.
War es auch, war eine furchtbare Arbeit. Aber ich hätte dafür ansonsten Geld bezahlen müssen und beim Verlag, und das wollte ich dann auch nicht, denn ich musste ja die Druckkosten selber schultern. Hatte zwar Unterstützung, also ich habe Druckkostenzuschüsse bekommen. Am Ende blieb trotzdem noch eine Summe. Von Landeskirchen tatsächlich und auch von wissenschaftlichen Gesellschaften, die Fragestellung meiner Arbeit gut fanden.
Okay, also es ist auch wirklich üblich, dass da wirklich Gelder für da sind von Stiftungen, Institutionen,
ja,
eben um diese Druckkosten zu decken.
Oder Teilbeträge.
Teilweise abzudecken.
Und ich glaube, ich hatte die Hälfte der Druckkosten dadurch rein.
Ja, immerhin. Ja, also viel, viel Arbeit, langes Warten, viel Alleinsein, das hatten wir, glaube ich, schon mal öfter einmal angesprochen in den letzten Folgen, finanziell schwierig, prekär. Da muss man schon, ja, einige Opfer bringen, um am Ende so eine Arbeit abzuschließen. Aber ja, bei all den negativen Aspekten, die wir jetzt genannt haben, machen es trotzdem immer wieder wahnsinnig viele Leute und entscheiden sich dafür. Und auch wenn es ein wilder Ritt wahrscheinlich ist und eine wilde Reise, hat es ja auch seine guten Seiten.
Also die Beweggründe mögen ja ganz unterschiedliche sein, zum Beispiel auch Reputation oder so, wenn man sich davon Karriereschritte später verspricht. Aber es ist eine Riesenchance in meinem Falle gewesen, dass ich mich mit einem selbstgewählten Thema so lange Zeit auseinandersetzen darf. Und mein Doktorvater hat mir auch größtmögliche Freiheit gelassen. Also es gab nie irgendwelche Einschränkungen oder Forschungsfragen seinerseits, die ich für ihn hätte lösen sollen. Und ich hatte auch größtmögliche Unterstützung durch ihn. Und das war eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit.
Also es ist auch einfach ein sehr großes Privileg, über Jahre hin eigentlich Geld zu bekommen, um leben zu können und dann eben genau so den eigenen Interessen nachgehen zu können und das auf eine sehr intensive Art und Weise und auch sehr lange.
Ja, macht man aber dann auch nur einmal im Leben.
es gibt ja auch Double Doctor und Leute, die irgendwie dann mehrere Promotionen haben. Aber ich glaube, es gibt ja eben, wie auch eben schon angesprochen, ganz schöne Unterschiede bei Doktortiteln, ne? Also bei manchen ist es wirklich, also auch tendenziell bei diesem Reanat, also den naturwissenschaftlichen Doktoren, ist ja auch 4, 5, 6 Jahre die Regel. Aber dann bei den Juristen oder so, da geht das vielleicht auch mal in einem Jahr. Und also so ein Doktor Med, man will jetzt hier niemanden gegen sich aufbringen, aber was man da so hört und sieht teilweise, das sind halt vom Umfang her Bachelorarbeiten teilweise.
Die Unterschiede sind riesig.
Ja.
Und das muss man auch wissen, dass das nicht vergleichbar ist.
Genau. Und ich glaube, das wissen viele einfach nicht. Das kriegt man erst mit der Zeit mit, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Aber ja, Doktortitel ist nicht gleich Doktortitel. Da gibt es große Unterschiede. Ja. Und du bist eher an der oberen Grenze des Spektrums, was Aufwand und Opferbringen angeht. Genau. Aber ja, wie sieht's aus? Würdest du es einer Freundin empfehlen?
Also, was mir ein bisschen gefehlt hat, waren Einbettungen in Gruppen und Kreise, wo man eng miteinander sich vernetzt und Möglichkeiten hat, zu veröffentlichen, Vorträge zu halten und so. Und je mehr man in Bezügen ist, je mehr Chancen man hat, so etwas wahrzunehmen, desto besser läuft das. Also das würde ich jeder und jedem wünschen.
Aber du hättest es quasi nochmal getan. Also du würdest es wieder tun, also wenn man Zeit wiederholen würde. Was weiß ich.
Ich würde es wieder tun.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist doch ein schönes Fazit. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Was ist dein Forschungstier?
Ja, mein Forschungstier.
Oder vielleicht für alle, die diesen Podcast zum allerersten Mal hören, eine meiner stetigen Fragen ist, wenn die Forschungswelt ein Tier wäre, welches wäre es? Und ja, diese Frage geht jetzt an dich.
Ich finde ja Wale sehr beeindruckend. Vor allem diese großen.
Diese, wie heißt es? Blauwale sind, glaube ich, die Wale, größten. Ja. Ne? Mhm. Die größten Säugetiere auf
ja,
der Erde.
Ja, Hammer. Die sind ganz lange, ganz tief unten unterwegs und denen kann wenig etwas anhaben. Und manchmal tauchen sie auf, um Luft zu holen. Und,
sie haben einen langen Atem.
Sie haben einen sehr langen Atem, das stimmt. Einen ultralangen Atem. Und sie tauchen auf und springen dann so raus. Lassen sich ganz, ganz nett fallen und machen da viel Aufsehen drum. Das heißt, dieses Auftauchen und sich zeigen und dann wieder abtauchen und weitermachen, das sind eigentlich ganz schöne Aspekte des Forschens.
Ja, das hast du schön gesagt. Ja, ich würde sagen, kommen wir doch mal zum Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe heute wieder sehr, sehr viel gelernt. Es ist ja echt ein Thema, was einen selber auch total berührt und was eben ganz, ganz unmittelbar ist. Ne? Also wenn man jetzt sich über Quantenphysik oder so unterhält, das ist das eine. Das passiert in irgendwelchen abgefahrenen Laboren irgendwo auf der Welt. Aber das ist halt irgendwie für alle und alle betreffend irgendwie und ganz, ganz nah. Deswegen hoffe ich auch, dass unsere ZuhörerInnen heute einiges für sich mitnehmen konnten oder vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, danke dir. Sehr gern.
Es hat großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Und dann sagen wir einfach mal Tschüss für heute, oder? Bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut.
Ciao.